Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch.
Hello, boy. Come on.
Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Britney, bitch.
Es ist der 16. April 2019. Die Journalistin Tess Barker und Barbara Gray bringen eine Spezialfolge ihres Podcasts Britney's Graham raus. In diesem Podcast analysieren sie seit Monaten Britney Spears Instagram-Profil, daher auch der Name. Was passiert auf Britneys Kanal, was so analysierenswert ist? Britney tanzt. Mit verschmiertem Augen-Make-up. Ungepflegten Haaren, teilweise wenig bekleidet. Oder sie malt in ihrem Garten. Häufig hat sie dasselbe an. Es scheint so, als würden alte Posts als aktuelle verkauft. Ihre Körpersprache lässt Spekulationen zu, dass es ihr jetzt nicht so gut geht. Sie wippt hin und her, wie ein Tier in einem zu engen Käfig und wirkt ein bisschen wie auf Drogen. Ach ja, Britney lebt zu dem Zeitpunkt seit 11 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Nach amerikanischem Recht bedeutet das, dass er nicht nur ihr gesamtes Vermögen kontrolliert, sondern auch Entscheidungen über ihr Privatleben treffen kann. Er darf sie zum Beispiel gegen ihren Willen medizinisch behandeln lassen oder bestimmen, wie viel Geld sie ausgeben darf. Tess und Barbara machen sich Sorgen um Britney. Sie glauben, dass Britneys Vater jetzt nicht gerade ihr Bestes im Sinn hat, sondern dass er und sein Team sie gegen ihren Willen und als Gefangene in ihrem eigenen Haus festhalten. Und dafür suchen sie in Britneys Instagram-Post nach Hinweisen. Auf Britneys Gram präsentieren sie ein neues Indiz für ihre Theorie. Ein Anwalt, der an dem Fall zu Britneys Vormundschaft gearbeitet haben soll, schickt ihnen eine längere Sprachnachricht. In der sagt er, dass Britney schon seit 4 Monaten gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung lebt. Auslöser sei gewesen, dass Britney ihre Medikamente nicht mehr nehmen wollte. Und dann habe ihr Vater ihre Show in Las Vegas abgesagt und sie einweisen lassen. Ein Ende ihres Aufenthalts in der Einrichtung sei noch nicht geplant. Nachdem der Podcast rauskommt, verbreitet sich weltweit der Hashtag FreeBritney über Twitter und Instagram. Die Sprachnachricht des Anwalts wird als der endgültige Beweis dafür gedeutet, dass Britney gegen ihren Willen kontrolliert und eingesperrt wird. Es entsteht eine Bewegung. Hunderttausende Fans wollen Britney aus ihrer Vormundschaft befreien. Knapp eine Woche nach der Podcast-Episode findet die erste öffentliche Demonstration statt. Vor dem Rathaus von West Hollywood versammelt sich eine Menschenmenge. Sie halten Schilder hoch, auf denen steht Free Britney oder In Godney We Trust. Das ist ihr Spitzname, der von dem Wort Britney und Goddess abgeleitet ist. Aber es bleibt nicht dabei. Die Bewegung wird mit der Zeit immer größer und es schließen sich auch Prominente wie Mariah Carey, Christina Aguilera und sogar ihr Ex-Freund Justin Timberlake an. Und herzlich willkommen zu Mensch Britney Folge 1. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Und gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Heiko Bär werden wir uns in diesem Podcast knietief in die Biografie von Britney Spears reinknien. Hallo Heiko, wie geht's dir? Was macht der Rücken?
Mir geht's gut. Ich stolper noch über dieses geschätzter Kollege. Das ist so, als ob du jetzt so, für die Zeit arbeitest oder so, finde ich. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut.
Ich finde, so weit weg sind wir nicht von der Zeit.
Vom Anspruch sicherlich nicht. Also der Rücken ist mitgenommen, wie immer eigentlich. Aber ich wusste das gar nicht, dass du das so weißt. Habe ich schon oft über meinen Rücken gesprochen?
Nö, ich habe einfach geraten.
Ach so, du meinst, Männer in meinem Alter, die haben immer was mit dem Rücken.
Auf jeden Fall.
Du hast mich ja sowieso eben gerade geschockt mit deiner Nachricht. So.
Was, dass ich im Stau stehe?
Ja, du hast ja nicht gesagt im Stau, du hast gesagt, ich sitze krank im Stau. Und wie jeder normale Mensch habe ich sofort mir Sorgen gemacht, dass du halt jetzt hier krank zur Arbeit kommst. Aber wie so ein junger Mensch meint.
Das ist Jugendsprache.
Ja. Ich habe vergessen, dass diese Generationen halt so zwischen uns liegen. Ja. Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Ich habe richtig Bock heute. Also ich muss echt sagen, dass ich glaube, Heiko, das wird unser Durchbruch. Britney Spears wird alles verändern, weil es jetzt endlich mal international wird. Und ich merke schon, dass ich mich so bei international auch gleich irgendwie ganz wohl fühle. Das ist so glamorous direkt. Das hat so eine gewisse Größe. Außerdem wollte ich mich mal ganz doll bei unseren Followern bedanken, weil wir haben nicht ganz schön viele Fans. Und die haben ganz viele Nachrichten geschrieben und auch ganz viele Bewertungen. Und ich finde, das könnt ihr einfach weiter so betreiben. Ihr könnt einfach nette Nachrichten schreiben und ihr könnt diesen Podcast sehr, sehr gut bewerten. Und ich habe mir heute auch tatsächlich mit ein paar Britney-Friends noch geschrieben, bevor ich hergekommen bin.
Oh, Input bekommen noch?
Naja, also vor allem Sorge. Also mir haben einige geschrieben, dass sie stark besorgt sind und richtig Angst haben, diese Folgen zu hören. Und da habe ich auch gesagt, warum hast du denn Angst? Ja, weil sie irgendwie Angst haben, dass ich irgendwie gemein bin und dass sie halt sehr parteiisch sind, was Britney angeht. Und vielleicht kannst du ihnen mal an dieser Stelle diese Angst nehmen, Heiko.
Also ich finde, die Angst, die muss aber bei niemandem sein, weil wir hier nie gemein sind.
Okay, fangen wir an. Princess of Pop oder auch Queen of Pop, so wird Britney Spears ja oft genannt. Ich würde behaupten, jeder hat bei ihrem Namen sofort Bilder im Kopf. Wie sie sich die Haare abrasiert hat, das Musikvideo zu Baby One More Time, der Auftritt mit der gelben Python oder als sie auf der Bühne mit Madonna geknutscht hat und. Britney Spears ist die Definition eines Popstars. Sie wurde quasi in Tanzschuhen und mit Mikro in der Hand geboren und ist schon mit 15 auf der ganzen Welt bekannt. Sie hat alles bedient, was man um die Jahrtausendwende von einem Popstar erwartet hat. In den letzten Jahren hat man von ihr allerdings kaum noch Musik gehört. Sie ist vor allem durch ihren jahrelangen Streit gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears aufgefallen. Ihre Geschichte ist wirklich wild. Ihre Kindheit im Trailerpark, dann die ersten Aufnahmen, hin zu Weltruhm, ihr Leben als Superstar, ihre Beziehung, ihre Kinder, ihr öffentlicher Fall mit Haare abrasieren, dann vom eigenen Vater weggesperrt, die Free Britney-Bewegung bis heute. Das ist eine Menge lupenreiner Boulevard und ich habe richtig Bock. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, fangen wir jetzt mal ganz ordentlich von vorne an. Britneys Eltern Lynn und Jamie kommen aus Kentwood, Louisiana. Falls ihr den Namen schon mal gehört habt, dann vermutlich nur in Verbindung mit Britney Spears, weil sonst ist da wirklich gar nichts los. Es leben da knapp 2.500 Menschen und das Krasseste, was diese Stadt oder beziehungsweise eher Dorf zu bieten hat, sind Kühe. So hat Kentwood auch den schönen Spitznamen Dairy Capital of the South bekommen. Dairy heißt übrigens Milchprodukte. Das wusste ich auch nicht. Ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt, ne? Da sieht man echt nur Wald, Felder und dazwischen ein paar Häuser, ein paar Fastfood-Restaurants, eine Tankstelle, ein paar Geschäfte, aber immerhin 3 Kirchen.
Klar.
Was Kentwood auch noch ausmacht, ist, dass die Einwohner deutlich ärmer sind als der Rest der Bevölkerung. Das durchschnittliche Einkommen liegt knapp bei der Hälfte der USA insgesamt. Und das liegt bei $41.994 und in Kentwood nur bei $17.297. Also davon könnte ich nun gar nicht leben, Heiko.
Also ich glaube, Dollar und Euro sind irgendwie ziemlich nah beieinander mittlerweile, oder?
Ja.
Das ist echt nicht viel. Also auch wenn du jetzt nicht die riesigsten Erwartungen hast. Also als USA-Kenner und Geschichtsnerd muss ich natürlich noch ergänzen, Kentwood ist mitten im sogenannten Bible Belt. Also deswegen sind diese 3 Kirchen, das ist jetzt keine Überraschung, das ist der Teil in den USA, da leben sehr viele erzkonservative Christen. Da ist auch die Purity Culture weit verbreitet. Dazu gehört vor allem, dass man bis zur Ehe keinen Sex hat. Und manche tragen als Zeichen dafür auch Purity-Ringe. Also so Ringe, die das eben ja symbolisieren nach außen. Das ist so die Welt, aus der Britney kommt.
Ja, und da kommen wir ja nachher auch noch ein bisschen genauer zu. Aber sag mal, ist die Erde da auch eine Scheibe?
Ich glaube, kurz davor, oder? Also zumindest ist das so ein Ding, wo die glauben, dass die Erde tatsächlich in 7 Tagen irgendwie erschaffen wurde.
Lol. Britneys Eltern heiraten 1976 natürlich in Kentwood. Papa Jamie Spears ist selbstständiger Bauunternehmer. Mama Lynn arbeitet als Lehrerin. Über Lynns Vergangenheit ist nicht viel bekannt. Dafür ist Jamies Leben vorher schon ziemlich turbulent. Als er 13 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter und zwar ziemlich dramatisch. Jamies Bruder stirbt als Kleinkind und die Mutter bringt sich dann selbst auf seinem Grab um. Als er 17 ist, überlebt er einen Autounfall, bei dem ein Mitspieler aus seiner Footballmannschaft stirbt. Und mit 22 wird er dann festgenommen wegen Drogendelikten in DUI. Das heißt was, Heiko Bär? DUI?
Driving under the influence, also fahren unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss.
Richtig. Also erstmal auf jeden Fall eine harte Bio.
Und krass durchtraumatisiert, ne?
Ja.
Also das ist schon hart.
Lynn Spears schreibt in ihrer Biografie von 2008, Through the Storm, dass Jamie immer schon gern mal ein Bier getrunken hat. Naja, bei der Vergangenheit, who can blame him, würde ich sagen. Seit der Geburt von Brian, Britneys Bruder, hat Jamie dann doch ab und zu mal mehr als nur ein Bier getrunken und das Ganze spitzt sich 1979 zu. Jamie wird an Weihnachten mit einer fremden Frau in einer Bar gesichtet. Eine Woche später, am 2. Januar 1980, reicht Lynn dann die Scheidung ein. Ihr Vorwurf, er habe sie in dieser Weihnachtsnacht betrogen. Gleichzeitig erwirkt sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Lynn hatte also Angst, dass Jamie sie belästigen oder sogar verletzen könnte, wenn er die Scheidungspapiere bekommt, vor allem wenn er betrunken ist. Das alles passiert zwar ein Jahr, bevor Britney überhaupt gezeugt wird, aber es ist natürlich schon interessant, in was für eine Familie sie da reingeboren wird. Jamie und Lynn vertragen sich wieder und Lynn zieht die Scheidung und die einstweilige Verfügung im März 1980 zurück. Vor Britneys Geburt leben sie in einem Wohnwagen in einem Trailerpark in Kentwood, bevor sie dann in einen Bungalow mit roten Backsteinen ziehen, den man dann auch von Aufnahmen aus Britneys Kindheit kennt.
Ja, also Trailerpark vielleicht mal ganz kurz erklärt. Das könnte man übersetzen mit Wohnwagensiedlung. Also da leben Menschen ganz fest in Wohnwagen oder so Mobile Homes, also kleine so bewegliche Häuschen. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 20 Millionen Amerikaner so leben. Kann man sich ja vorstellen, das ist sehr beengt, das ist kein idealer Ort und im Grunde eigentlich immer nur eine Notlösung. Es gibt da eine sehr schräge Comedy-Serie, Trailer Park Boys. Kennst du das zufällig?
Nee.
Da kriegt man wirklich ein Gefühl für diese Szene, ist total absurd.
Du musst ja immer an Eminem denken und an 8 Mile, der kommt doch aus dem Trailer Park.
Ja, ja.
So, und nun kommt der große Tag am 2. Dezember 1981. Da wird Britney Jean Spears geboren. Schon als kleines Mädchen tanzt und singt sie sehr gerne. Mit 3 fängt sie mit Tanzunterricht an und in einem Interview mit Oprah Winfrey von 2002, was Britney und ihre Mutter zusammenführen, sagt Britneys Mutter, dass sie schon ganz früh gemerkt hat, dass Britney Talent hat. Da war sie gerade mal 4 Jahre alt. Im gleichen Interview sagt Britney, dass sie als Kind die ganze Zeit am Performen und am Entertainen war. Und wenn Gäste da waren, hat ihre Mutter sie sogar immer gebremst und gesagt, dass sie das lassen soll, weil sie die Erwachsenen nervt.
Das klingt irgendwie seltsam, oder? Also sie hat ihrer 4-jährigen Tochter gesagt, hör mal auf, dich so zu produzieren. Ich finde es nicht übermäßig überzeugend. Also wer sagt denn sowas? Also für mich klingt es ein bisschen so nicht so krass als Eiskünstler auf Mutti wahrgenommen zu werden im Nachhinein. Na, vielleicht kommen wir da noch dahin.
Ja, da wirst du noch staunen, Heiko. Ne? Also ich weiß ja schon einiges und ich glaube ihr das erstmal. Wie das in Kentwood üblich ist, erziehen Britneys Eltern sie streng christlich und gehen sonntags in die Kirche. Britney wird als Baptistin getauft.
Ja, also es gibt in den USA ja sehr, sehr viele Glaubensrichtungen. Also die gelten da als Religion. Die bei uns auch eher als Sekten gelten würden, ist halt so eine Definitionssache. Das gilt aber nicht für die Baptisten, das ist wirklich die zweitgrößte Konfession in Amerika, nach römisch-katholisch. Und gerade im Süden ist das halt super verbreitet. Man wird da als Erwachsener erst getauft. Die Bibel ist extrem wichtig, also wird wirklich so 1:1 wird die verstanden. Und Britney hat gesagt, ja, sie geht zur Kirche, ja, sie betet jeden Abend und vor jedem Auftritt, also sie hat eine Zeit lang sogar so erbauliche Bibelverse irgendwie getwittert.
Ist auch erstmal nichts Schlechtes dran. Aber zurück zu Britneys Talenten. Sie sagt das nicht nur bei Oprah, sondern in ganz vielen Interviews, dass sie immer schon gesungen und getanzt hat und dass sie das einfach immer schon ganz viel Spaß gemacht hat. Mit 2 singt sie im Badezimmer in ihrer Haarbürste, mit 5 tritt sie bei der Abschlussfeier von ihrem Kindergarten auf und singt da super christliche Lieder und mit 6 gewinnt sie ihren ersten Talentwettbewerb. Meanwhile, ihr Vater, der hört leider auch nach Britneys Geburt nicht mit dem Trinken auf. Lynn, also die Mutter, beschreibt die Zeit mit ihm und die Kindheit von Britney so: Years and years of verbal abuse, abandonment and erratic behavior. Also zu Deutsch, jahrelanger verbaler Missbrauch, Vernachlässigung und unberechenbares Verhalten. Ich will das hier nicht entschuldigen, ne? Aber bei dem, was er so erlebt hat, ist er wahrscheinlich schwer traumatisiert, wahrscheinlich auch nicht wirklich in Therapie gewesen.
Ja, davon würde ich jetzt auch nicht ausgehen.
Das alles aber bitte im Hinterkopf behalten. Wir erinnern uns, das ist der Mann, der später eine unglaublich wichtige Rolle einnehmen wird in Folge 4. In ihrer Kindheit war der Trailer von Britneys Tante Chanda sowas wie ein Zufluchtsort. Der stand nicht weit weg von ihrem Haus und hier ist sie immerhin, wenn sie die Streitereien ihrer Eltern nicht mehr ausgehalten hat. Chanda beschreibt Britney als sehr stilles und schüchternes Kind, das nur auf der Bühne aufgeblüht ist. An der Stelle könnte man jetzt natürlich auch vermuten, dass die ganzen Auftritte als Kind auch eine Möglichkeit waren, ihrer Realität zu entfliehen. Eine Nebenbaustelle von Jamies Sauferei: Britneys Familie hatte krasse Geldprobleme. Jamie konnte nicht mit Geld umgehen und hat das nicht nur versoffen, sondern auch beim Pokern verzockt. Damit es trotzdem was zu essen gibt, soll er in einem Wald nicht weit vom Haus entfernt Eichhörnchen und Hasen geschossen haben. Lecker!
Ja, es gibt ja so einen Begriff in den USA, Trailer Park Trash. Da kann man sehen, wie auf Leute so herabgeguckt wird in den USA, die so leben müssen. Das ist was, was Britney auch sehr lange immer mit sich rumschleppen musste, so als Bezeichnung. Und aufgrund von Geldproblemen dann so an Essen ranzukommen, ist auch sehr üblich da. Ist natürlich letztlich Wildern.
1989, da ist Britney 8 Jahre alt, fährt sie dann endlich mit ihrer Mutter zu ihrem ersten richtig großen Casting. Sie stellt sich beim Mickey Mouse Club vor. Der Mickey Mouse Club ist eine Fernsehsendung, die zu der Zeit von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird. Da treten Kinder auf, machen Comedy und Sketche, drehen Musikvideos oder performen live und covern bekannte Songs vor Publikum in einem Studio in Disney World. Der Part mit den Songs war der beliebteste Teil und dafür wurde die Sendung auch bekannt.
Also es gibt es als TV-Show echt seit 1955, was ich ziemlich irre finde. Aber eigentlich geht das sogar noch länger zurück. Also es gibt 1929, also wirklich fast 100 Jahre her, da gibt es so richtige Clubs, wo man Mitglied werden konnte. In Kalifornien ging das los und bald gibt es das in den ganzen USA. Da gibt es so kleine Filmchen in dem Club, die gezeigt werden. Bands, die Mickey Mouse Songs spielen. Es gibt 1 Million Mitglieder dann 1932. Also es ist echt eine riesige, fast schon Bewegung, würde ich sagen. Okay, History Lesson hört jetzt auch mal auf. Zurück zur TV-Version. Jetzt richtig schön Boulevard. Ab Ende der 80er fangen dann nämlich ein paar Kinder an, die später riesige Hollywood-Stars werden. Also die Namen, die ich jetzt gleich nenne, die kommen wirklich alle daher. Kennt ihr alle? Ryan Gosling, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kerry Russell von The Americans. Also es ist richtige Talentschmiede. Und ja, klar, Britney bewirbt sich hier auch.
Britney und ihre Mutter fahren auf jeden Fall für das Casting 8 Stunden mit dem Auto nach Atlanta, Florida. Und von ihrem Casting-Auftritt gibt es natürlich auch noch Aufnahmen auf YouTube.
And where are you from?
Kentwood, Louisiana.
Louisiana?
Yep.
How far away is that?
About 8 hours.
Ah, das ist schon süß, ne? Am Ende macht sie da so einen Knicks und verbeugt sich. Und die Jury fragt sie dann, wer ihr das beigebracht hat. Und sie guckt dann ganz schüchtern und sagt mit so einer leisen Stimme, meine Mama hat mir gesagt, dass ich mich nach jedem Auftritt verbeugen soll. Sie kommt in diesem Casting sehr weit. Es bewerben sich weit über 1000 Kinder und davon werden nur 6 zu einer zweiten Runde eingeladen, darunter Britney. Letzten Ende klappt es dann leider doch nicht. Mit 8 Jahren noch zu jung, beschließt die Jury. Die anderen Kinder in dem Mickey Mouse Club sind zu dem Zeitpunkt auch eher im Schnitt so 12 Jahre alt. Also fahren Britney und ihre Mutter die 8 Stunden wieder zurück. Britney war da bestimmt super enttäuscht, oder?
Bestimmt. Und die Mutter auch, würde ich sagen.
Ich habe mal so ein Casting für eine Serie nicht bekommen, als ich 8 war. Da hat meine Mutter mich zu so einem Casting mitgenommen, was in der Tageszeitung ausgeschrieben war. Und da war ich so traurig, ne? Die haben mir dann auch gesagt, ich bin zu klein. Aber ich war auch einfach super schlecht, glaube ich.
Was war denn das für eine Serie?
Das hieß sowas wie Wunderbare Jahre, meine wunderbaren Jahre, die wundervolle Zeit, meine Jahre. Und ich musste ein Grab ernten in so einem leeren Raum, also so eine Casting-Situation, wo halt nichts war. Natürlich, wie das bei Castings so ist, aber ich war eben 8, habe noch nie geschauspielert. Und dann haben die gesagt, ich soll Unkraut zupfen auf diesem nicht vorhandenen Grab und mit der toten Person im Himmel reden. Und ich habe es wirklich sauschlecht gemacht.
Ach komm, da darfst du aber nicht so streng sein mit deinem 8-jährigen Ich. Das ist doch auch eine echt schwierige Situation.
Nö, ist ja auch nicht, ich bin ja auch nicht sauer, aber ich war trotzdem einfach schlecht, kann man so sagen. Einfach ohne Wertung war ich einfach super schlecht.
Wurde die Serie denn später gemacht?
Die wurde gemacht und ich habe es leider wieder vergessen, aber irgendjemand ganz Berühmtes ist da auch hervorgekommen. Das hätte ich sein können. Dann würden wir hier jetzt Mensch Gruschka machen. Ich hätte bestimmt irgendwas angestellt bis dahin. Ich hätte bestimmt was angestellt. Ja. Garantiert. Ich habe dann auf jeden Fall gegen meine Enttäuschung ein Badehandtuch bekommen mit einem Dschungelmotiv drauf. So ein Beachhandtuch. Das war ja irgendwie ein Ding.
Das war sicherlich Trost genug.
Ja. So, jetzt geht das Leben für Britney in Kentwood aber auf jeden Fall erstmal ganz normal weiter. Bis dann ein Jahr später das Telefon klingelt und am anderen Ende eine Frau ist, die sich als Nancy Carson vorstellt. Jemand aus der Jury, der beim Casting vom Mickey Mouse Club dabei war, hat ihr von Britney erzählt.
Ja, die kennt man natürlich nicht, das ist aber schon so ein Big Shot. Also die leitet eine Talentagentur in New York, die ganz besonders auf Kinder abzielt. Und zu dem Zeitpunkt damals vertritt die zum Beispiel schon Ben Affleck oder Matt Damon, hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Sie möchte, dass Britney bei ihr vorspricht. Und später wird die übrigens permanent bei Oprah Winfrey rumsitzen und Stories von früher erzählen.
Die Spears-Familie ist natürlich super begeistert und sofort dabei. Das Problem, sie haben kein Geld, um sich einen Flug nach New York zu leisten. Also buchen sie eine Zugfahrt von Louisiana nach New York. Das sind knappe 30 Stunden. Mit dabei ist auch Vater Jamie, Britneys Bruder Brian, ein sehr guter Kumpel, eine Tante und ein Cousin. Die machen so einen richtigen Familienausflug draus, ne? Und weil das Geld so knapp ist, teilen die sich auch in New York ein Hotelzimmer.
So, jetzt mach mal die Augen zu und reise mit mir. Nee, das kannst du einfach besser. Also ich mach schon mal die Augen zu.
Weißt du, welches Bild ich da immer vor Augen habe sofort?
Nee.
Das Ende von Kevin allein in New York, wo die alle zusammen in diesem Hotelzimmer schlafen, wo die sich alle wiedergefunden haben. Die ganze Familie ist da und die Kinder finden es geil. Und so ist es doch einfach. Kinder finden es doch einfach toll, wenn alle da sind. Deswegen stelle ich mir das wirklich schön vor, so als Familienausflug.
Ja, stimmt. Das war bestimmt eine schöne Erfahrung.
Britney war von New York total begeistert. Der ganze Lärm, der Trubel, die Farben, das war natürlich ganz anders als das kleine Kentwood. Und dann soll sie diesen Satz gesagt haben, wo sind denn die Kühe? Das weiß ich jetzt nicht, Heiko. Mit 9? I don't know. Aber okay.
Also was bei mir hängen bleibt, ist, dass sie halt auch so einen leicht hanseatischen Akzent hat.
Ja, haben sie halt auch. Weiß man gar nicht. wusste man gar nicht, dass das alle haben. Die hat auch mal in Hamburg gelebt. Warst du mal in New York? Da habe ich nämlich mal gelebt.
Wo warst du denn und wann war das?
Also ich habe in Chinatown gelebt, über einem chinesischen Fischgeschäft. Und ich bin einmal nachts, oh, nicht ganz nüchtern, nach Hause gekommen und auf einem Fisch ausgerutscht und auf meinen Po gefallen. Ich war da und habe bei einem isländischen Interior Designer ein Praktikum gemacht. Der ist der Sohn der besten Freundin meiner Mutter. Meine Mutter ist ja Isländerin. Mhm. Oh, da könnte ich so viel jetzt drüber erzählen, weil ich blieb ja sehr aus meinem Leben zu teilen. Und da war ich dann dreiviertel Jahr, habe mich natürlich unsterblich in den verliebt und habe einfach eine richtig geile Sex in the City Zeit gehabt da damals. Aber habe wirklich gar nichts gearbeitet. Irgendwie. Also ich war sau schlecht auch hier. Mein Gott, zum Glück ist aus mir noch was geworden, weil da war ich auch so schlecht, weil ich hatte nichts mit Interior Design zu tun. Aber der hat auch so Schmuck gemacht und dann sollte ich Prototypen anfertigen lassen und ich sollte diese Datei an so einen Schmuckmacher irgendwie übertragen, so eine Computerdatei, und hole die kurz vor Weihnachten ab und dann kriege ich einen Ring, der ist wirklich so groß wie ein Penisring eher. Mhm. Und einen so einen auch sehr, sehr großen Ring. Ich habe gesagt, was ist das? Das ist für Elefanten jetzt hier Ehringe oder was? Und er meinte, nö, die Datei wäre so gewesen. Meinte, ja, aber das sollten ja Ehringe sein. Kann man vielleicht einmal nachfragen, bevor man die jetzt hier in Silber irgendwie machen lässt? Und dann hatte ich ganz tolle Angst, dass ich ganz tollen Ärger bekomme. Habe ich auch. Aber wir waren trotzdem zusammen. Der war irgendwie trotzdem mich verliebt. Und als ich dann da gegangen bin nach einem Dreivierteljahr, hat er gesagt, wenn du bleibst, dann kaufe ich dir einen Satellit.
Satellit?
Ja. I buy you a satellite.
Wie?
Hat er gesagt.
Verstehe ich nicht.
Naja, er wollte einfach was ganz Großes. Das hat er sich ausgedacht als was ganz Großes, was noch nie jemand bekommen hat. I buy you a satellite.
Ach so, das ist so eine romantische Geste. Guck mal, ist voll an mir vorbeigegangen. Hat es bei dir funktioniert?
Nee, ich habe es ihm nicht geglaubt, hat er auch nicht gemacht. Und dann war ich ganz traurig. Aber zurück zu Britney. Die Talent Academy ist in Midtown in einem riesigen roten Backsteingebäude, nicht weit vom Central Park entfernt. Sie fahren mit dem Aufzug in den 20. Stock und die Familie muss vor der Tür warten, während Britney alleine vor Nancy Carson auftritt. Ich stelle mir das so vor, dass so die ganze Familie übereinander gestapelt an der Tür steht und lauscht, auch wie in so einer Komödie. Stelle ich mir irgendwie schön vor. Und dann kommt einer raus und dann tun sie so, als hätten sie gar nicht gelauscht. Nancy Carson ist begeistert. Sie sagt später über diesen Moment, Britney evolved on the spot. Also Britney verwandelte sich auf der Stelle. Wenn Britney singt, dann ist sie nicht mehr das kleine, schüchterne Mädchen. Dann strahlt sie, entwickelt eine völlig andere Persönlichkeit. Und das, obwohl sie gerade mal 9 Jahre alt ist. Nancy erkennt ganz eindeutig, dass Britney ein Riesentalent hat. Aber, um das wirklich ausschöpfen zu können, braucht sie noch viel professionelles Training. Das kann sich die Familie aber nicht leisten. Also müssen sie wieder 30 Stunden zurück nach Kenwood fahren. Ein paar Monate später, am 4. April 1991, wird Lynn Britneys Schwester geboren. Ihr Name, Jamie Lynn Spears. Also einfach der Name von dem Vater und der Mutter hintereinander. Ja, wie bei Willow und Jaden Smith. Die heißen so, weil Heiko?
Absolut keine Ahnung. Weil es die zweiten Namen der Eltern sind?
Überleg mal, Willow und Jaden. Nee, überleg nochmal ganz genau. Willow und Jaden Smith sind die Kinder von Will und Jada Smith.
Aha. Verstehe. Ja, okay, gut.
Die haben aus dem männlichen Namen einen weiblichen Vornamen gemacht und andersrum.
Aber Jamie Lynn Spears finde ich noch absurder, muss ich sagen.
Ja.
Sehr kompliziert, immer über die zu reden.
Ja, und es ist auch irgendwie noch nicht mal Mühe gegeben. Und wenn man auch nachher über die ganze Familie reden muss, dann kommt man ganz durch den Tüdel. Aber wir versuchen das für euch irgendwie klar zu halten. Also, einen Monat nach der Geburt kratzen sie ihr ganzes Geld zusammen und ziehen dann doch nach New York. In eine kleine Wohnung im Theaterdistrikt. Lynn mit dem neugeborenen Baby und Britney. Der Vater ist zu Hause geblieben.
Ja, also nur mal ganz kurz. Also New York City ist heute ja so ein krass durchgentrifiziertes Ding. Ich behaupte ja mal, auf Manhattan wohnt im Grunde niemand mehr. Das ist nur noch so leerer, nicht genutzter Wohnraum von irgendwelchen Saudis, die sich das gönnen und auch einfach leisten können. Der Rest der Welt ja irgendwie leider nicht mehr. Dass das nicht immer so war, das weiß ja auch jeder. Aber wir reden jetzt nicht von den harten 70ern oder so. Aber Anfang der 90er ist New York schon krass. Also ein Jahr bevor die Familie dahin zieht, gibt es 2245 Morde. 2245, das ist eine Rekordzahl bis heute. Die Leute legen ihre Babys über Nacht teilweise in Badewannen, um sie irgendwie vor Schüssen oder Querschlägern zu schützen. Das ist schon ein anderes Pflaster, würde ich mal sagen, als heute. Also sehr viel größer kann der Kontrast zu Louisiana gar nicht sein.
In New York bekommt sie 4 Monate lang intensiven Tanz- und Gesangsunterricht an der Professional Performing School of Arts. Die Liste der Leute, die da ausgebildet wurden, ist ziemlich beeindruckend. Zum Beispiel Alicia Keys, Jesse Eisenberg, Claire Danes plus ein paar von Modern Family und bestimmt noch ganz viele andere. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Mit einem ganz frischen Baby nach New York ziehen, damit die ältere Tochter singen und tanzen lernen kann. Und das, obwohl die Familie eigentlich Geldprobleme hat. Das zeigt schon, wie sehr die Eltern an Britney geglaubt haben. Britneys Mutter wehrt sich ja bis heute gegen den Vorwurf, dass sie das gepusht hat. Sie sagt immer wieder, dass sie Britney wirklich nur unterstützt hat und absolut keine Stage-Mom ist. Und ich glaube ihr das nach wie vor. Heiko, sag mal, wie würden wir das eigentlich machen, wenn unsere Kinder sowas wollen würden?
Ich würde das alles extrem unterstützen, aber halt sehr skeptisch dabei bleiben. Du?
Witzig. Deine Grundhaltung ist ja skeptisch. Das könntest du dann ja auch nicht plötzlich abändern. Du würdest immer so gucken mit verschränkten Armen und mal sagen, wenn du meinst.
Ja, und dabei so ein schlechtes Gewissen quasi so direkt mittransportieren.
Es ist dein Leben. Es ist dein Leben.
Ja, aber was würdest du denn machen?
Ja, Also natürlich unterstützen sowas wie Gesangsunterricht und sowas alles würde ich auf jeden Fall, oder unterstütze ich auch auf jeden Fall, also Musik, Gesangsunterricht, sowas. Es ist immer wieder die Frage, ob mein Kind zum Beispiel jetzt mal so mitdreht, ne? Also weil ich ja auch vom Film komme und da gibt's eben auch, wir haben viele Bekannte, die Regisseure sind und so weiter und so fort. Und da bin ich zum Beispiel sehr skeptisch. Also das kann man mal in den Ferien machen, aber ich würde ihn jetzt auf gar keinen Fall aus der Schule nehmen, dass er jetzt dreht, weil das finde ich einfach schrecklich. Aber er will es auch nicht unbedingt, deswegen.
Dann bist du so mit verschränkten Armen.
Ja, ganz klar.
Ich folge auf Instagram ja Hafti und du auch zufällig?
Ja.
Also er vermittelt echt das Gefühl, dass er ein ganz liebevoller Vater ist. Aber der schickt jetzt immer, weil er ja gerade auf so einer großen Comeback-Show ist, seinen wirklich noch ziemlich kleinen Sohn einfach, also der schubst den buchstäblich so auf die Bühne und tritt dann so zurück und dann jubeln den halt irgendwie 100.000 Leute an. Das, hast du es auch gesehen, das finde ich echt ein bisschen verstörend.
Das kann nicht gut sein. Also. Ja, das kann auch nicht gut sein für so eine kleine Seele. Also, nachdem sie ein Jahr in New York sind, nimmt Britney bei Star Search teil. Star Search gilt als Ursprung aller Castingshows wie Pop Idol, DSDS und The Voice. Bei Star Search wurden nicht nur Gesangstalente, sondern auch junge Tänzer und Comedians gesucht. Das war also eher sowas wie das Supertalent mit verschiedenen Kategorien. Die Show wird im ganzen Land ausgestrahlt. Ganz Kenwood sitzt damals vor dem Fernseher. Das ist ein Riesending für die Leute aus dem Dorf. Endlich passiert mal was. Das Prinzip von Star Search ist, treten immer zwei Kinder gegeneinander an und dann kommt das bessere Kind weiter. Britney tritt in der Kategorie Junior Singer an. In der ersten Runde singt sie I Don't Care und setzt sich gegen ihre Konkurrentin durch. Im Finale soll sie dann Love Can Build a Bridge singen. Gegen sie tritt der 12-jährige Marty Thomas an. Den Auftritt gibt's noch auf YouTube. Das ist irgendwie ganz gut, aber auch ganz schön technisch, finde ich. Ne? Ich mag das nicht so gern, wie sie da singt.
Nee.
Marty, der Konkurrent, sagt darüber später in einem Interview mit ABC News, dass er in dem Moment denkt, dass er keine Chance gegen sie hat. Er nennt sie eine Naturgewalt, wie sie da so auf der Bühne steht und den Raum einnimmt. Kurz vor der Punktevergabe stellt der Moderator den zwei Kindern noch ein paar Fragen. So, und das hier ist der 69 Jahre alte Ed McMahon, der da mit Britney spricht.
I noticed last week you had the most adorable pretty eyes. Do you have a boyfriend?
No, sir.
Why not?
They're mean.
Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me?
Well, it depends.
I get that a lot.
Ich übersetze mal den Dialog. Der alte Mann sagt, ich habe letzte Woche gemerkt, dass du wunderschöne Augen hast. Hast du einen Freund? Britney?
Nein.
Der alte Mann wieder, warum nicht? Britney? Die sind so gemein. Der alte Mann wieder, was ist mit mir? Bin ich nicht gemein? Britney, das kommt drauf an. Das Publikum lacht nach jedem Satz, findet das wahrscheinlich wahnsinnig süß und niedlich. Das ist aber natürlich einfach nur creepy, dass da so ein fast 70-jähriger Opa ein 10-jähriges Mädchen fragt, ob er ihr Freund sein darf.
Das ist mega creepy.
Das ist übrigens die erste von ganz vielen Erfahrungen, die Britney mit so ekligen Fragen machen wird. Das wird nach ihrem großen Erfolg alles noch viel, viel schlimmer werden. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Marty soll übrigens nur erzählen, wie es war, auf einer Farm aufzuwachsen. Und er strahlt und schreit ins Mikro, It was really nice. Dann werden die Punkte ausgezählt. Es gibt 4 Jurymitglieder. Die ersten 3 geben sowohl Marty als auch Britney 4 Punkte. Das heißt, es hängt an einer Bewertung. Britney bekommt von diesem letzten Jurymitglied 3 Punkte und Marty 4. Damit hat er gewonnen. Vor der Kamera gibt Britney den Vollprofi. Sie strahlt, umarmt Marty und verabschiedet sich. Hinter der Bühne bricht sie dann aber weinend zusammen.
Ja, jetzt kommt wieder so eine Recherche von mir, weil ich kann mich an nichts daran erinnern. Star Search wurde nämlich tatsächlich auch in Deutschland ausgestrahlt. Und zwar gab es da auf Sat.1 2 Staffeln, 2003 und 2004, die damals von Kai Pflaume, von dem sonst moderiert wurden. Und 2003 tritt da übrigens auch der 13-jährige Bill Kaulitz auf. Der scheidet vor dem Viertelfinale aus. Die Jury nennt seine Stimme ausbaufähig und sie finden sein Styling gewöhnungsbedürftig. Naja, wer zuletzt lacht und so, ne?
Ein paar Monate später bekommt Britney dann endlich ihr erstes großes Engagement, eine Rolle in dem Musical Ruthless. Da hat zu der Zeit übrigens auch Natalie Portman mitgespielt. Britney muss wahnsinnig viel trainieren und jeden Tag performen. So viel, dass es ihr irgendwann zu viel wird. Es war jeden Abend und es war immer das Gleiche. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr und dann sollte ich an Weihnachten auftreten. Ich war richtig sauer, weil ich wollte den Weihnachtsmann und ich wollte zu Hause bei meiner Familie sein. Ich war 11 Jahre alt. Meine Mama hat immer gesagt, dass ich meine Sachen packen und gehen kann, wenn ich will. Und so habe ich ihr gesagt, dass ich nach Hause gehen will. Ich muss nach Hause und wieder bei meiner Familie sein, weil ich das total vermisst habe.
So I was like, you know what? I gotta go home. You know, I gotta go home and be with my family again. Yeah, cause I totally missed it.
Schon krass, ne? Das fühlt sich irgendwie so an, als würde sich Britney rechtfertigen, dass sie irgendwann einfach keine Lust mehr hatte und Weihnachten nach Hause will. Am Abend, bevor sie Weihnachten 1992 nach Hause fährt, geht sie aber noch einmal zu einem Casting vom Mickey Mouse Club. Sie will da so sehr hin, dass sie ihre Eltern überredet, dass sie sich nochmal bewerben darf. Also, um das nochmal deutlich zu sagen, sie pusht das und sie setzt sich durch. Und dieses Mal klappt es. Britney freut sich natürlich riesig, ihre Eltern freuen sich auch riesig und ganz Kentwood dreht durch. Der Bürgermeister erklärt den 24. April 1993 zum Britney Spears Tag. Keine Ahnung, warum genau dieses Datum, aber so war es auf jeden Fall.
Britney, the Kentwood community is proud of your accomplishments. And on behalf of the Britney Spears Fan Club, we'd like to present you and your family the Britney Spears Fan Club T-Shirt.
Also dieser Südstaaten-Akzent ist geil, oder? Ist auch eine irgendwie schräge Szene. Also da steht Britney, ganz offensichtlich noch ein Kind. Und so ganz offensichtlich Erwachsene überreichen ihr so Dinge, also ein Shirt und Blumen. Und es gibt auch schon einen eigenen Britney Spears Fanclub.
Sie singt dann auch noch I Will Always Love You von Whitney Houston. Kurz danach zieht Britney mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester nach Disney World in die Nähe von Orlando. Wieder ohne den Vater. Die Dreharbeiten finden immer 6 Monate im Jahr statt, von Mai bis September. Danach ist ein halbes Jahr Pause, wo sie wieder nach Kentwood gehen. Bis es dann wieder von vorne losgeht.
Warst du schon mal in Disney World?
Nee.
Ich auch nicht. Also ich finde das wirklich auch extrem unreizvoll. Aber nur mal so ein paar Facts. Disney World in Florida ist wirklich riesig. Also da gehören insgesamt 4 Parks, 27 Hotels und fast 75.000 Mitarbeiter dazu. Der Mickey Mouse Club ist eben in einem dieser 4 Parks, MGM Studios, und heißt heute Disney's Hollywood Studios. Ich könnte jetzt auch mal über Walt Disney abziehen, aber das führt ja auch wieder alles zu nichts.
Im Mickey Mouse Club trifft Britney dann auf die anderen Kinder. Wie gesagt, darunter Christina Aguilera, Ryan Gosling und ein gewisser Justin Timberlake. Alle sind zu der Zeit so 11, 12 Jahre alt. Die Familien wohnen im gleichen Wohnkomplex, ungefähr 15 Minuten von den Studios entfernt. Da gibt es einen Swimmingpool und Whirlpools, also alles echt luxuriös. Lynn Spears freundet sich sofort mit den Müttern von Justin Timberlake und Christina Aguilera an. Von den Kindern gibt es da auch noch so ein süßes Gruppenfoto von 1993. Also alle natürlich super aufgebrezelt. Ryan Gosling hat an der Hand mehrere Ringe, zieht eine Augenbraue hoch und kneift die Augen so ein bisschen cool zusammen. Britney sitzt neben ihm mit ganz glatten Haaren, einem braven Pony und einer weißen Rüschenbluse. Und es ist offensichtlich, dass jedes der Kinder seinen eigenen Style und seine zugeschriebene Rolle haben sollte. Ja. Ryan wirkt zum Beispiel wie der coole Boy und Britney wie das brave Mädchen von nebenan. Ja, was Justins Pose da soll, kann ich auch nicht so genau sagen. Der steckt so seinen Bauch raus, trägt ein Karohemd, einen Gürtel mit Glitzersteinchen und grinst ein bisschen verkniffen in die Kamera. So nach dem Motto, I don't give a shit, nerdy badass vielleicht. Wie du, Heiko.
Ja, genau. I don't give a shit, nerdy badass. Das ist genau meine...
Heiko Bär.
Das bin ich, ja.
Das Training für den Mickey Mouse Club ist extrem hart. Jede Woche gibt es 3 Probetage und danach 2 Drehtage. Parallel bekommen sie vor Ort auch noch Schulunterricht. Die Kinder lernen jede Woche neue Choreos, haben Gesangsunterricht und treten in Sketchen, Musikvideos und live auf. Es ist hyper anstrengend. Später erzählt eins der Kinder, dass es auch mal ohnmächtig geworden ist bei dem ganzen Stress. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt von damals. Und zwar hat da Christina Aguilera Think von Aretha Franklin performt. Und das ist schon krass. Das ist eher so kleine Erwachsene, die super perfekt sind. So wie so bei so Pageants, also bei so Schönheitswettbewerben. Das ist irgendwie nicht kindlich. Britney findet das alles aber ganz toll. Endlich kann sie den ganzen Tag singen und tanzen und auf der Bühne stehen. Auf YouTube gibt es einen halbstündigen Zusammenschnitt von Britney's Zeit im Mickey Mouse Club.
A full moon. Isn't it romantic?
Yeah.
Where's that food? I'm really hungry.
kann den ganzen Clip empfehlen. Also, wie gesagt, knapp halbe Stunde. Absolute Lieblingsszene mit Britney und Justin. Also ich fasse mal so zusammen, wie ich das verstanden habe. Die beiden haben da ein romantisches Date. Der Mond scheint so schön durchs Fenster. Und JT hat so Hunger, dass er zum Schwein wird. Also so buchstäblich. Der hat dann so Schweinefüße und der wühlt im Essen mit dem Mund rum. Das Ganze ist dann plötzlich so ein Horrortrip, so Thriller 1982 mäßig. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Also ob das sozusagen lustig sein soll oder irgendwie so scary oder ich verstehe es gar nicht. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, das ist alles irgendwie nicht so wirklich kindgerecht. Ne? Also auch diese anderen Ausschnitte. Man sieht Britney irgendwie so in ihrem Alltag und sie wirkt auch da wie so eine kleine Erwachsene und super professionell. Man sieht sie bei ihrer Großmutter im Laden arbeiten, singen, tanzen, Basketball spielen, Pizza und Eis essen. Also theoretisch schon so Sachen, was Kinder eben so machen. Aber irgendwie wirkt sie dabei nicht so, als wäre sie wirklich super locker. Sie spielt locker. Also auf mich macht sie den Eindruck eines super ehrgeizigen Kindes, das Spaß dabei hat zu performen und zu singen, aber auch richtig schlechte Laune bekommt, wenn was nicht läuft. Einer der Choreografen ist Miles Thorogood und der erinnert sich später daran, dass Britney immer komplett on fire war. Sie soll immer zu ihm gekommen sein und ihn gefragt haben, ob sie nicht bitte in noch mehr Nummern auftreten darf. Bemerkenswert übrigens, Britney verliert bis heute kein schlechtes Wort über den Mickey Mouse Club. 2018 sagt sie in einem Interview sogar, dass es eine super Zeit war, wahrscheinlich eine der besten in ihrem ganzen Leben. Deswegen ist es auch extrem schlimm für sie, als die Sendung nur ein Jahr, nachdem sie da angefangen hat, abgesetzt wird, als sie 12 Jahre alt ist. Als Grund sagen die Manager von Disney, dass es an der Zeit ist, dass sich der Mickey Mouse Club weiterentwickelt. Was es jetzt genau bedeutet, sagen sie nicht. Zwischen 2017 und 2018 gibt es dann den Versuch eines Revivals. Das hieß dann Club Mickey Mouse und nicht mehr Mickey Mouse Club. Naja. Anstatt von Kindern wurden dafür 8 Teenager zwischen 15 und 18 gecastet. Vielleicht, weil sie das auch mit den ganzen jungen Kindern irgendwann heikel fanden. Die Neuauflage wurde nicht beim Fernsehen ausgestrahlt. Da erschienen dann nur noch so Clips auf Instagram und Facebook, von denen 90% eh nur so behind the scenes waren. Das hatte wirklich nichts mehr mit der aufwendigen TV-Show aus den 90ern zu tun. Und das wurde dann auch nach einem Jahr wieder abgesetzt. Für Britney Spears war das schlimm. Ihr Traum ist geplatzt und sie war fürs Erste wieder ein ganz normales Kind, das wieder zur Schule gehen musste, ohne Aussicht auf eine Karriere im Showbusiness, gefangen mit den anderen Kindern in Kentwood. Zu Hause sah es auch nicht gut aus, die Geldprobleme ihrer Eltern werden immer schlimmer. Britney hat bei ihrem TV-Job offenbar auch nicht genug verdient, dass die Familie ausgesorgt hat, das denkt man ja immer schnell. Aber trotzdem hat sie da immer noch mehr verdient, als die Eltern mit ihren Jobs in Aussicht hatten. Jamie, Britneys Vater, leitet zu der Zeit ein Fitnessstudio, ihre Mutter hat mit den 2 Mädchen genug zu tun. Aha, und jetzt auftritt Vater. Jamie beschließt, dass er die Karriere seiner Tochter selbst pushen will. Als Britney 13 ist, arrangiert er ein Treffen mit einem Mann, der eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben spielen wird. Larry Rudolph. Larry ist ein sogenannter Entertainment Lawyer, also ein Anwalt, der sich auf Medien- und Unterhaltungsindustrie spezialisiert hat. Er kümmert sich aber nicht nur um rechtliche Probleme, sondern hilft seinen Klienten auch bei ihrer Karriere, ist also sowas wie ein Manager. Er verhandelt Verträge für seine Stars oder vermittelt zwischen den verschiedenen Parteien wie Produktionsfirmen, Labels und Werbepartnern.
Also wenn ich so Entertainment Lawyer höre, ne, so als Jobbezeichnung, dann denke ich irgendwie nichts Gutes, oder?
Ja.
Also irgendwie, ich finde, das klingt sofort so shady, unseriös und
Schmierlappen. Larry ist da noch ziemlich jung, also erst Anfang 20, und er hat sich gegen das spießige Anwaltsleben in einer New Yorker Großkanzlei und für die Entertainment-Industrie entschieden. Das sieht man auch an seinem Kleidungsstil, im Anzug und Krawatte sieht man ihn nie. Er sieht eigentlich zu jedem Zeitpunkt so aus, als hätte er gerade die Nacht durchgefeiert. 3 Tage war legere Kleidung und tiefe Augenringe. Richtig cooler Typ. Oder eben Schmierlappen. Kann man so oder so deuten. Larry nimmt Britney nicht direkt in sein Portfolio auf, weil sie sie noch zu jung findet. Ist eigentlich ganz ordentlich von ihm. Aber er gibt ihr seine Nummer und hat sie danach auf dem Schirm. Britney ist natürlich wieder frustriert. Weitere endlose Jahre tristes Dorfleben stehen ihr bevor. Als sie 15 ist, hält sie es einfach nicht mehr aus. Sie meldet sich wieder bei Larry Rudolph. Sie möchte wissen, ob er irgendeine Idee hat, was sie noch tun kann, um ihre Karriere zu pushen.
Ja, also sie ruft ihn an und sagt angeblich, gibt's noch irgendwas, was ich tun kann, weil sie halt durchstarten will. Das ist schon wirklich krass zielorientiert, oder? Also die ist da 15.
Ja, und es spricht schon auch dafür, dass sie das alles selber gemacht hat und dass das nicht ihre Mutter war.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile klar geworden, oder? Dass sie halt selber auch ganz viel Antrieb hat, so.
Und Larry hat eine Idee. Er bringt den Stein namens Britney Spears Superstar zum Rollen. So, er ist nämlich auch der Manager von Toni Braxton. Heiko, wir erinnern uns an Break My Heart, das werde ich nicht singen, jetzt keine Sorge. Toni Braxton hat einen Song übrig, den sie nicht singen möchte. Larry schickt Britney diesen Song und sagt ihr, dass sie den nochmal aufnehmen soll. Sie übt eine Woche lang wie eine Irre, nimmt das Demo auf und schickt ihm dann das fertige Tape zu. Come on, baby, come on. So, Heiko, ich habe jetzt hier eine unpopuläre Opinion, ne? Ich mag einfach nicht, wie die singt.
Das ist in meiner Welt eine sehr populäre Opinion, weil diese Art zu singen ist einfach gar nicht meins. Ich finde das also genau wie bei diesen Castingshows, wenn dann immer so Leute ganz dringend Whitney Houston irgendwie nachsingen müssen. Das funktioniert einfach für mich gar nicht. Also
ich habe dafür einen Begriff.
Sag.
Knödeln.
Knödeln, ja.
Die knödelt.
Ich glaube, die Amerikaner mögen Knödeln aber, oder?
Ja, die lieben Knödeln.
Ich bin Anti-Knödel.
Larry Rudolph findet nicht, dass sie knödelt. Der schickt dieses Demo nämlich zu verschiedenen Musiklabels. Und ein Label beißt sofort an, Jive Records. Und das ist nicht irgendein Label. Das ist das R&B und Hip-Hop-Label zu der Zeit. Mit Künstlern wie R. Kelly, Aaliyah, Tupac, KRS-One, A Tribe Called Quest. Also eigentlich richtig gute Leute da. Britney wird zu einem Treffen eingeladen. Dort singt sie I Have Nothing von Whitney Houston. Im Raum sitzen verschiedene hohe Tiere aus dem Label, darunter Jeff Fenster. Der leitet im Label die Abteilung Artist and Repertoire, Abkürzung A&R. Das heißt, er ist verantwortlich dafür, neue Talente zu gewinnen und sie dann zu fördern. Jeff ist begeistert, als sie vorsingt. Später sagt er über diesen Moment, It's very rare to hear someone that age who can deliver emotional content and commercial appeal. Also, es ist sehr selten, jemanden zu hören, der so emotional singt und gleichzeitig bei der Masse so gut ankommen kann. Übrigens sagt Jeff Fenster über das Treffen mit Britney, dass er die Familiendynamik des Spears hochinteressant fand. Ihre Eltern sind wohl dabei, haben aber eigentlich gar nichts zu sagen. Und er beschreibt Britney als super selbstbewusstes Kind und als treibende Kraft, die unbedingt singen und performen will. Er sagt, Zitat, Britney war ihre eigene Stage-Mom.
Also Stage-Mom, hast du ja selber eben auch schon benutzt, ist so ein Begriff für Eltern, die ihre Kinder auf die Bühne zwingen und vermarkten, was man hier vielleicht so Eiskunstlauf-Mama nennt oder so. Das gibt's in den USA schon relativ häufig. Also es gibt diese krassen Schönheitswettbewerbe, diese Pageants, von denen du schon erzählt hast, von ganz kleinen Kindern. Und daher kommt auch dieser Begriff. Und es ist sehr, sehr gängig, dass Britneys Mutter diesen Vorwurf bekommt. Wie wir merken, vielleicht eigentlich zu Unrecht.
Nach Britneys Vorsingen will Jeff es auf jeden Fall mit Britney probieren. Erst einmal soll sie mit dem Produzenten Eric Forster ein paar Songs aufnehmen. Und das macht sie dann auch. Und als das dann den Leuten von Jive Records gefällt, bestellen sie gleich ein ganzes Album und dafür wird auch ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Sie darf mit einem Produzenten arbeiten, der auch schon für die Backstreet Boys schreibt und produziert. Und dieses Match wird die Popgeschichte für immer verändern. Ja, genauso dramatisch kann ich das hier sagen. Sie soll mit dem schwedischen Produzenten Max Martin arbeiten, der ist damals schon eine große Nummer.
Also einfach nur mal die Facts, der schreibt und produziert für die Backstreet Boys, für Celine Dion oder auch Bon Jovi. I Want It That Way hat er mal eben mitgeschrieben und produziert und ich könnte jetzt noch sehr viel mehr Namen droppen, also tue ich jetzt auch. NSYNC, Pink, Katy Perry, Maroon 5, Justin Timberlake, Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Coldplay. Der ist halt so eine Wunderwaffe. Ich vermute mal, um auch so Leuten im Kreativstau zu helfen oder so Neulingen, die es vielleicht noch nicht ganz so drauf haben. Also anders gesagt, der hat so Pop-Sensibilitäten. Der weiß, was funktioniert irgendwie so. Ich denke jetzt, dadurch klingt das natürlich auch irgendwann alles sehr ähnlich, aber gut, ist halt Pop. Ich kann aber auch nicht leugnen, der hat natürlich die Finger drin gehabt bei so ein paar echten Knallern.
Und dass Jive Records die 15-jährige Britney zu so einem schickt, zeigt ja schon, dass sie große Hoffnung in sie stecken. Im März 1998 setzt sich Britney also in den Flieger und trifft sich mit Max in seinem Studio in Stockholm. Er zeigt ihr einen Song, an dem er schon länger arbeitet. Er findet ihn richtig gut, nur will ihn irgendwie keiner haben. Er hat den Song schon den Backstreet Boys oder TLC gegeben, vergeblich. Max spielt Britney also das Demo vor und sie merkt sofort, dass das einer dieser Songs ist, die man immer und immer wieder hören möchte. Zumindest erzählt sie das später im Billboard Magazine. Sie stellt sich ins Studio und performt den Song auf ihre eigene Art und Weise und gibt ihm ein bisschen mehr Attitude. Und dabei kommt sie auf das typische Oh Baby, Baby. Das improvisiert sie und Max findet es so gut, dass er es aufnimmt und an den Anfang des Songs bastelt. Es stellt sich heraus, das ist der Part des Songs, den man sofort erkennt. Ich glaube, man könnte auf der Straße zu Leuten gehen und diesen Teil singen und jeder wüsste, welcher Song das ist.
Absolut.
Über die Arbeit mit Britney sagt Max, dass sie eine echte Maschine war. Sie wollte keine Pausen, wollte einfach durchziehen. Er erzählt außerdem, dass er irgendwann nach 8 Stunden Arbeit im Studio ihren Magen durch das Mikrofon knurren hört. Und als er sie fragt, ob sie eine Pause machen will, sagt sie, nee, auf gar keinen Fall. Er besteht dann aber auf eine Pause und sie isst 3 Burger hintereinander. Von Stockholm sieht Britney natürlich gar nichts, sie steht nur im Studio und arbeitet. Als der Song und die erste Hälfte von Britneys Album einen Monat später abgemischt sind, geht alles an Jive Records. Die Verantwortlichen finden es super, aber sie haben ein nicht unerhebliches Problem. Der Song heißt halt Hit Me Baby One More Time. Und Britney ist 15. Sie haben Angst, dass die Formulierung Hit Me Baby als Gewaltverherrlichung oder als irgendeine BDSM-Anspielung gesehen werden könnte. Vielleicht zu Recht. Also reden sie mit Engelszungen auf Max ein, den Text zu ändern. Der stellt sich aber quer. Der Song funktioniert nur so, sagt er.
Hat er recht.
Das Witzige ist, die Formulierung hat überhaupt nichts mit Gewalt oder Schlagen oder Sonstiges zu tun. Das kommt ganz einfach daher, dass Max Martin nicht so gut Englisch konnte. Er meinte damit wohl eigentlich sowas wie Hit me up one more time, also sowas wie Ruf mich an oder melde dich doch mal bei mir. Das würde auch mit dem restlichen Text Sinn ergeben. Es geht ja um eine Person, die sich einsam fühlt und jemand hinterher trauert, der jetzt nicht mehr da ist. Und der soll sich doch jetzt bitte einfach mal melden. Hier die Lyrics, auch wenn ihr das alle eh auswendig kennt. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me, baby, one more time.
Dass du das jetzt nicht singst.
Nee, ich sing nicht mehr, Heiko.
Diese Verweigerungshaltung.
Ich fand das irgendwie cringe.
Du willst nur so eine Petition, oder?
Also wenn ihr wollt, dass ich singe, dann schreibt mir an Elena_Gruschka bei Instagram. Aber ich möchte nicht singen. Ich habe Gefühl, das ist super cringy. Das heißt, und ist auch okay. Ihr könnt auch schreiben, ja, es ist super cringy, weil ich finde, kann damit vollkommen leben. Ich finde, das irgendwie hat mir das nicht gefallen.
Leute, ich glaube, ihr habt alle genau verstanden, was Elena wirklich will. Also tut jetzt, was hier zu tun ist.
Der Chef von Jive Records ist damals Barry Weiss, nicht zu verwechseln mit Barry White. Und wenn Max schon nicht den Text ändern will, soll wenigstens der Titel angepasst werden. Er denkt, dass der Song so bessere Chancen hat, im Radio zu laufen. Er ersetzt einfach das Hit Me durch 3 Punkte. Und so heißt der Song dann final Baby One More Time.
Das ist so nerdig, wie wir das hier erzählen. Aber ich finde das so super.
Aber geil.
Ich finde das richtig gut.
Ich auch. Der Song ist fertig, Britney fliegt zurück in die USA und noch bevor der Song offiziell raus ist, fängt sie schon mit einer Promotour an. Der Startschuss ist das Singapore Jazz Festival, was nichts mit Jazz zu tun hat. Und da performt sie Baby One More Time, Sometimes and You Got It All zum ersten Mal. Direkt danach geht sie auf Tour, aber nicht auf offizielle Bühnen oder Festivals. Sie tritt von Juni bis August in Einkaufszentren quer durch die USA auf und die Tour heißt die Große Ochsentour, gesponsert von L'Oreal. Nee, heißt sie natürlich nicht. Die heißt die L'Oreal Hairzone Mall Tour, weil sie von L'Oreal gesponsert wird. Sie singt in den Malls aber 4 Songs am Stück. Dabei wechselt sie zwischen den Songs Thinking About You, Born to Make You Happy, Deep in My Heart, Baby One More Time, Sometimes and You Drive Me Crazy. Kennt man auch alle.
Ich kenne keinen davon.
You drive me crazy and it's up.
Okay, doch, stimmt.
Klar. I was born to make you happy. Kennst du auch.
Ist das alles von der ersten Platte?
Ja, jetzt habe ich doch gesungen. Scheiße. Ha. Egal. Bevor One More Time veröffentlicht werden kann, muss natürlich noch ein Musikvideo her. Regie soll ein Mann namens Nigel Dick machen. Ja, der heißt Dick mit Nachnamen.
Genau. Und dieses Video kennt ja jeder. Das ist so super kinderfreundlich. Also es fängt im Cartoon-Style an. Also erstmal ist da so eine bunte Zeichentrickwelt und dann taucht da plötzlich so ein Monster auf. Und dann erscheint Britney in Jeans und T-Shirt. Sie sieht brav und nett aus, so ein bisschen wie das nette Mädchen von nebenan. Und dann kämpft sie mit diesem Zeichentrickmonster und fängt an zu singen.
What?
Nee.
Nee.
Ja.
Ist doch ganz anders.
Okay, also so hätte das Video ausgesehen, wenn Nigel Dick sich durchgesetzt hätte. Hat er aber nicht. Er trägt Britney diese Idee nämlich vor und sie findet die vollkommen scheiße. Das will sie nicht machen.
Larry Rudolph, der damals dabei war, erzählt in einem Interview mit Richard Blackwood, wie das abgelaufen ist.
She was 16 years old when he made the Baby One More Time video.
Yeah. Also er sagt so übersetzt, dass sie erst 16 war und dass keiner wusste, wer sie ist und dass sie das Treatment scheiße fand und einfach gesagt hat, sie möchte das nicht. Also sie hat sich einfach angeguckt und gesagt so, nö, mein Publikum möchte sowas nicht sehen. Nigel Dick war auch erst ein bisschen angepisst, muss man sagen. Er sagt dann im Interview, dass er sich so dachte, was, diese kleine 16-Jährige will mir sagen, wie ich meine Arbeit machen soll? Aber dann stimmt er zu, weil er sich denkt, dass sie als Teenager wahrscheinlich besser weiß, was die jungen Leute gerade so abfeiern. Er sagt übrigens auch, dass er es sehr einfach fand, mit ihr zu arbeiten. Einfach, weil sie so ein Profi vor der Kamera war. Der Mickey Mouse Club zahlt sich aus. Und dann erscheint das Musikvideo, das wir alle kennen. Britney sitzt in einer knappen Schuluniform und 2 Zöpfen in der Schule und schaut Kaugummi-kauend sehnsüchtig auf die Uhr. Der Zeiger bewegt sich langsam auf die 12. Das heißt, der Unterricht ist aus. Die ganze Klasse springt auf, alle rennen auf den Flur. Britney als Erste und dann fängt sie an zu singen. Oh Baby, Baby. Die Highschool, in der sie drehen, ist übrigens auch bekannt. Das ist die Venice High School, die ist in einem Vorort von L.A. und das ist die Schule aus dem Film Grease. Und absolute Nerds haben sicher auch die Lehrerin erkannt, die man am Anfang von dem Clip sieht. Das ist Britneys Assistentin Felicia Culotta. So, durchatmen, Heiko. Puh. Ich fasse nochmal kurz zusammen, an welchem Punkt wir gerade sind. Britney ist ein unglaublich cleveres und wahnsinnig talentiertes Kind. Ihre Eltern unterstützen sie sehr, aber letztendlich zieht sie alleine ihr Ding durch. Sie singt und tanzt, sie traut sogar, sich gegen die Erwachsenen des riesigen Labels durchzusetzen und ihre eigenen Ideen einzubringen. Sie wirkt fast ein bisschen übermenschlich. Sie will im Studio keine Pause machen, sie beeindruckt alle mit ihrer emotionalen Stimme und gleichzeitig hat sie auch noch super viel Spaß dabei. Das klingt jetzt erstmal nach dem Start einer richtig geilen und steilen Karriere.
Also ich finde diesen Moment, wo die quasi sich gegen diesen routinierten, aber auch alten Videoproduzenten stellt und sagt, nee, mein Publikum will sowas nicht sehen, das finde ich schon echt beeindruckend. Also mit 16 sowas, sich so gegen jemanden so durchzusetzen.
Ja, sehr selbstbewusst. Aber leider wissen wir ja alle, dass das nicht so glatt ging, also zumindest nach einer Zeit nicht. Und deswegen spulen wir jetzt mal kurz 10 Jahre vor. Am 4. Januar 2008 fahren 6 Polizeiautos, ein Helikopter und ein Feuerwehrauto um 8 Uhr abends mit lauten Sirenen zu Britneys Haus. Sie wird auf eine Trage geschnallt, auf der sie ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen kann. Dann wird sie in ein Krankenhaus mit einer Abteilung für psychische Erkrankungen eingewiesen, weil sie angeblich eine Gefahr für sich und andere darstellt.
Britney Spears is back in the hospital. The troubled pop star was taken in an ambulance from her home early Thursday, escorted by more than a dozen police officers.
Was ist in den 10 Jahren passiert, dass das alles so schief gegangen ist? Das versuchen wir natürlich für euch rauszufinden in Folge 2 von Mensch Britney nächste Woche. So, ihr kleinen Mäuse, und ich muss wirklich sagen, ich habe von euch ganz viele Nachrichten bekommen, nachdem ich das letzte Mal so eingefordert habe. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Deswegen schreibt mir doch weiter mal Nachrichten und schreibt doch auch mal Heiko Nachrichten. Mein Instagram-Account ist Elena_Gruschka @Instagram Heiko. Und deiner ist?
Meiner ist, glaube ich, Heiko.bär. Ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ich freue mich auch, also bei mir kann es auch ruhig gerne Hass und negative Kommentare übrigens geben. Darüber freue ich mich irgendwie auch. Das ist auch Antrieb.
Ja, ich irgendwie nicht. Also mir bitte nur nette Sachen. Und ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Und da könnt ihr auf diese Abo-Glocke drücken. Und dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Und wir werden sichtbar in den Charts. Außerdem könnt ihr den jetzt neuerdings bei Spotify auch mit richtigen Worten bewerten. Und nicht nur mit 5 Sternen. Und darüber freuen wir uns sehr.
Ja.
Und ich habe noch was zu verkünden. Das ist sehr aufregend für mich. Ich gehe auf Tour. Ich habe ein eigenes Solo-Live-Programm. Das wird so in Richtung Stand-Up gehen. Und da gehe ich auf Tour. Und ihr könnt Karten kaufen, überall, wo es Tickets gibt. Da bin ich in Köln, in Hamburg, in Berlin auf jeden Fall. Und dieses Programm heißt Geld macht dich glücklich, aber reich. Die große Solo-Show mit Elena Gruschka. Kauft Tickets, da könnt ihr mich sehen. Und ich winke euch.
Und ich gehe da auch hin.
Heiko kommt auch, den könnt ihr auch winken. Den könnt ihr sogar anfassen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mensch Britney. Tschüss. Sagte der Frosch und sprang in den Ventilator.
Das hat echte Größe.
I know.
Den Spruch zu bringen, ist wirklich, zeugt einfach von Klasse.
Weiß auch von Humor einfach.
Mensch.
Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-1 Audio Alexander Kraftschick. Producer 7-1 Audio Marius Fraune. Executive Producer WakeWord Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung WakeWord Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Bär, Mira Dönges und Patrick Bellmann. Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.